Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, man sagt uns ja immer wieder, dass dieses Bild des Hirten aus der Zeit gefallen ist. Nicht nur, dass es bei uns natürlich kaum noch Hirten in diesem Sinn gibt, die meisten finden es einfach deplatziert, mit einem Schaf verglichen zu werden. Dieses Bild passt nicht mehr und das hört man nicht so gerne. Vielleicht haben Sie irgendwie recht, allerdings aus einem anderen Grund, weil die Frage ist, wie können wir dieses Bild überhaupt noch füllen für uns? Wo gibt es die Hirten, die sich kümmern und die bereit sind, für andere einzustehen, sie zu beschützen, wenn nötig, sogar mit ihrem Leben? Man darf sich schon manchmal fragen, hat sich das heutige Leitbild nicht eher ins Gegenteil verkehrt? Sind es nicht diejenigen, die auf ihren Vorteil schauen, die clever sind, die sich ein Stück vom Kuchen sichern, wann immer es sich die Möglichkeit dazu bietet? Ist das nicht so ein bisschen das Leitbild unserer Tage geworden? Und gleichen die realen Vorbilder in Politik und Gesellschaft nicht oft eher den Wölfen und Füchsen als den Hirten? Und wenn man in diese Tage schaut, dann darf man sich fragen, ist der Mensch dem Menschen ein Hirte? Oder gilt es, was die alten Lateiner gesagt haben in ihrem Sprichwort Homo hominis lupo? Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Vielleicht würde man heute es etwas anders sagen. Ist heute der Mensch dem Menschen ein Manager? Der schaut, dass der andere funktioniert, reibungslos, alles läuft. Wie dem auch sei. Ich glaube, dass dieses Bild des Hirten nicht überholt ist. Aber es ist wie mit einer Staubschicht manchmal bedeckt, es ist überlagert und vielleicht tragen wir auch falsche Bilder von uns. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Bilder noch kennt. Ich kenne sie noch von Großmuttis, wo dieses Bild vom guten Hirten dann irgendwo in Öl gehangen ist, ja. Das war ein sehr romantisierendes, da ist dann der Hirte irgendwo gesessen in der grünen Wiese und hat Flöte gespielt und um ihn herum dann die Schafe. Vielleicht sind diese Bilder nicht mehr passend, aber der Hirte, das ist ein Bild, das die Wurzeln ganz tief in der Menschheitsgeschichte drinnen hat, ganz tief in unserem Schatz an alten, tiefen Bildern, wahrscheinlich könnte man mit C.G. Jung sogar sagen, das sind so archetypische Bilder. Da geht es ganz tief hinunter. Und das tiefste Bild des Hirten, das kennt ihr alle. Dieses tiefste Bild des Hirten aus dem Alten Testament ist ein Lied voll Zuversicht und voll Hoffnung. Ein Lied, das in der protestantischen Tradition zu einem der tröstlichsten und ermutigendsten Worte überhaupt geworden ist. Ich spreche natürlich vom 23. Psalm. Da ist dieser Hirte drinnen und wird beschrieben aus der Erfahrung eines Menschen und diese Erfahrung geht unglaublich tief. Und ich habe auch so meine eigene Erfahrung mit diesem Psalm gemacht. Habe gespürt, wenn ich diesen Psalm spreche, dass dieser Psalm genau das tut, wovon er redet. Vor etwa 10 Jahren im Zuge meiner Krebserkrankung musste ich auch ab und an in die Röhre. Es gibt ja diese verschiedenen Röhren. Es gibt eine Röhre, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es richtig hinkriege. Ich glaube, das MR ist die kleinere Röhre, wo die Füße noch draußen sind und so weiter und man durchsieht und so weiter. Dann gibt es aber auch eine Röhre, da wirst du reingeschoben, die ist dicht. Da wird nachher die Luke zugemacht. Dann hast du, glaube ich, noch als einzige Lifeline, kriegst du so einen Gummiball in die Hand, ja, und da geht der Schlauch raus, aber du bist da drinnen. Und für mich war diese Röhre ziemlich heftig. Du hast dort keinen Blick mehr nach außen, du bist isoliert, du liegst da drinnen wie in einem Sarg. Du hast die Hände beim Körper und wenn du so unklug bist und die Augen aufmachst, dann hast du die Röhre ungefähr so über dir. Es war für mich eine grausige Erfahrung, eine Situation, in der ich gemerkt habe, ich komme damit eigentlich nicht gut zurecht und wo ich gemerkt habe, da steigt unter der Oberfläche dieser Paniklevel an. Ja? Und du weißt eigentlich nicht, was du machen sollst da drinnen. Und dann habe ich die Augen geschlossen und habe diesen 23. Psalm gesprochen. Immer und immer wieder. Diese ganze halbe Stunde oder wie lange dieses Ding gedauert hat, immer und immer wieder gesprochen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und während ich diesen Psalm gesprochen habe, mich an ihn geklammert habe, war ich immer noch in der Röhre. Aber die Bilder dieses Psalmes sind unglaublich mächtig geworden. Da war die grüne Au, da war das frische Wasser, da war der Tisch, der gedeckt war. Da war die Finsternis, aber da war auch er, dessen Stab signalisiert, ich bin da. Man könnte sagen, es war eine Art von Fantasiereise, die ich da gemacht habe, aber ich sage, es war mehr. Eine Fantasiereise zu machen als didaktische Methode, das geht gut, wenn du entspannt bist. Aber wenn du Angst hast und wenn die Panik in dir aufsteigt, dann brauchst du mehr als deine Fantasie, um dich daran halten zu können. Der Herr ist mein Hirte. Und ich sage und bekenne, die Wirklichkeit Gottes hat sich als mächtiger erwiesen als die Wirklichkeit der Angst. Und mit dieser Erfahrung bin ich beileibe nicht alleine. Und es gibt viele, viele Menschen, die tiefere Erfahrungen damit gemacht haben, in wirklich bedrohlichen Situationen, wo dieser Psalm letzter Halt und letzte Hoffnung gewesen ist. Und es war ein Segen. Ein Segen, dass die Menschen diesen Psalm, dieses Wort, diese Bilder gehabt haben. Gehabt haben. Nicht auf dem Papier. Nicht im Buch, nicht auf dem Smartphone, im Herzen. They had known the words by heart. Das ist im Englischen schöner und treffender gesagt als in unserer Sprache, dass sie die Worte beim Herzen, im Herzen, von Herzen hatten. Wir nennen es auswendig lernen, aber eigentlich ist es nach innen hinein lernen, ein inwendiges Lernen, damit ich es, wenn ich es habe, auch auswendig habe. Solche Worte sind ein Segen und ein Trost und wir tun gut daran, sie auswendig zu lernen. In diesen Worten liegt Kraft. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, nachher im Nachdenken, dass ich für mich eine Sprache der Bibel brauche, eine Sprache, die mir zu Herzen geht, eine Sprache, die ich in mir trage und die in mir lebt. Peter Wiegand hat mir einmal vor längerer Zeit erzählt, dass er in der Zeit seines Studiums in Capenray Hall sich immer wieder einmal in dieser anderen Umgebung und in dieser anderssprachigen Umgebung mit seiner deutschen Bibel, mit seiner Lutherbibel zurückgezogen hat, um in ihr zu lesen, sie zu murmeln, denn diese Worte und diese Sprache waren die Worte und die Sprache seines Herzens. Und die Herzenssprache, das ist jene Sprache, die ganz tief reicht, die nicht nur in unserem Kopf ist, nicht nur im Verstehen ist, sondern die unsere emotionalen Tiefenschichten erreicht. Diese Tiefenschichten erreichen moderne Übersetzungen manchmal nicht, weil ihr Bestreben eher auf Verständlichkeit geht. Das ist auch gut so. Die Eindeutigkeit dessen, was sofort greifbar und verstehbar ist. Aber so ist die Bibel oft nicht. Nicht alles liegt im Licht und nicht alles befindet sich an der Oberfläche. Manches liegt im Halbschatten und manches ist zu einem guten Teil unter der Oberfläche verborgen. Und das mag auch beim 23. Psalm in dieser alten Übersetzung Luthers durchaus so sein, aber es ist eine Sprache des Reichtums und der Tiefe und der Kraft. Ich traue mir diese Abschweifung einfügen, weil wir in unserer Situation im deutschsprachigen Raum einerseits ein Geschenk haben, aber dieses Geschenk hat auch eine Kehrseite. Wir haben so viele Übersetzungen wie keine andere lebende Sprache. Wir haben allein in diesem Jahrhundert, 21. Jahrhundert, 15 neue deutsche Bibelübersetzungen. Nimmt man die anderen dazu, dann kommen sie ohne Probleme auf 30 und mehr Übersetzungen in der deutschen Sprache. Das ist gut, um hineinzukommen, um zu verstehen, aber sie können nicht in 5 Übersetzungen leben. Ich kann es nicht. Ich kann viele Übersetzungen lesen, konsultieren, aber leben muss ich in einer Sprache, die dann meine Sprache wird und die in mir lebt und die dann auch da ist, wenn ich sie brauche. Wir können nicht beliebig viele Herzenssprachen sprechen. Deswegen sollten wir auch gut überlegen, wie wir mit dieser Dimension umgehen. Aber ich kehre zurück zum 23. Psalm, zu diesem Bild des Hirten. Und Sie merken schon, wenn ich davon ein bisschen erzähle, was dieser Psalm für eine Wirkung hat, dann ist klar, wenn wir dieses Bild aus unserem Vokabular streichen, wenn wir dieses Bild aus unserer Gottesvorstellung wegnehmen, die einzigen, die damit Schaden leiden, sind wir selbst. Wir nehmen uns enorm viel weg. Wir würden ärmer werden und wir würden schutzloser werden. Natürlich, es ist alte Sprache und es sind alte Bilder. Aber wenn wir sie über Bord werfen, welche neuen Bilder wollten wir denn dann verwenden? Und jetzt nicht missverstehen, was ich jetzt sage. Ja, alle diese Dinge sind wichtig und gut, aber die Frage ist, taugen sie als neue Bilder? Ich sage, Gott ist kein Coach und kein Supervisor und kein Therapeut. In all diesen Bereichen stecken ganz wichtige Elemente drinnen und auch gewisse Analogien zum Handeln Gottes. Aber eignen sie sich als Bilder, die auf derselben Ebene angesiedelt sind wie der Hirte? Ein Coach ist eine Art von Berater, der dir hilft, dich und deine Gaben zur Geltung zu bringen. Und auch Gott will, dass du deine Gaben entfaltest. Aber Gottes Horizont ist weiter. Er will das nicht nur um deinetwillen, sondern um dessentwillen, dass du damit für andere zum Segen wirst und ihnen dienst. Und ein Supervisor ist jemand, der mit dir auf schwierige Situationen schaut, der dir hilft, in eine gewisse Distanz zu kommen und Klarheit zu gewinnen. Und auch das will Gott. Klarheit. Klarheit, Erkenntnis, Einsicht. Aber Gottes Klarheit ist nicht weniger als Wahrheit. Die Klarheit für dich und dein Leben schafft er von einer ganz anderen Perspektive her. Er hat einen ganz anderen Blick auf dein Leben und legt einen ganz anderen Maßstab auf dieses Leben an. Diese Wahrheit ist im Letzten er selbst. Ein Supervisor kann keine letztgültigen Maßstäbe und Einsichten liefern, aber hier begegne ich dem Gegenüber, dass die Wahrheit ist. Und der Therapeut, auch er will deine Heilung. Und auch Gottes Handeln und Tun zielt auf Heilung. Aber was in der Therapie Heilung genannt wird und was bei Gott Heilung ist, das geht weit über das hinaus, dass wir glücklich werden. Denn diese Heilung hat nicht nur etwas mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun, sondern auch mit Heiligung. Sie ist zugleich eine enorme Herausforderung. Und schließlich, der Hirte hält keine professionelle Distanz. Der Coach, der Supervisor, der Therapeut, sie müssen das tun. Sie müssen Distanz halten, weil sie Menschen sind. Sie könnten sonst nicht helfen und sie helfen sehr wohl. Aber Gott hält keine professionelle Distanz. Er lässt sich hinein verwickeln in das Durcheinander unseres Lebens. Er ist der große Liebende, er ist der Hirte, der am Ende zwischen uns und Sünde, Tod und Teufel steht. Ich schließe. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir über den Hirten nachdenken, dann geht es um Gott und dann geht es um uns. Da geht es einmal um dieses ganz tiefe Vertrauen zu ihm. Und es geht in der Folge auch darum, dass wir Hirten werden füreinander. Ich brauche das nicht ausführen, ich habe das hier schon oft genug gesagt. Wir bleiben Schafe, so wie wir auch Kinder bleiben. Und doch gilt, wir sind nicht einfach Schafe, die davon ausgehen, dass alles für sie geregelt wird. Es geht nicht darum, dass wir die Schnauze immer unten halten können und immer beim Gras sind und immer das Wasser. Wenn wir so anfangen zu denken, wäre das ein fromm verbrämter Egoismus, wenn Gott auf diese Art und Weise für uns da sein sollte. Was ist das Ziel? Gott ist für mich da, und das heißt gleichzeitig, dass ich lernen soll, für andere da zu sein. Wenn Sie das Neue Testament anschauen, dann werdet ihr finden, dass diese Dimensionen immer untrennbar miteinander verbunden sind. Wir beten es immer wieder, dass wir lernen zu vergeben, so wie er uns vergibt. Es gehört zusammen. Dass wir lernen, gesinnt zu sein, wie er gesinnt war. Denken Sie an Philipper 2. Seid untereinander so gesinnt, wie es Christus entspricht. Es gehört zusammen. Dass wir lernen, einander anzunehmen, wie er uns angenommen hat. Es gehört zusammen. Wir vertrauen dem Hirten und wir werden zu Hirten füreinander. Es gehört zusammen. Und auch wenn ich jetzt ästhetisch sozusagen kein großer Freund bin und wir immer wieder jetzt im Presbyterium auch darüber diskutiert haben bei der Kirchenrenovierung, wie das ist mit diesem Bild des guten Hirten, immerhin heißt die Kirche so, ja, auf der Kirche. Man kann über Geschmäcker streiten, aber das Bild, das Signal, der gute Hirte, die Kirche zum guten Hirten, die Gemeinschaft, zum guten Hirten. Das ist natürlich schon ein Zeichen das immer wieder hilft, sich darauf zu besinnen. Denn das ist das Bild des Trostes und der Zuflucht, das Bild der Verantwortung und der Berufung. Und Gott sei es gedankt, dass der uns dieses Bild gibt und dass er es gelebt hat. Amen.